Restaurierung Uncovered, ein Podcast von und mit Anna und Martina. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Anna und Martina, beide akademische Steinrestauratorinnen aus Wien. Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung. Reden über Realitäten und Klischees, Fakten und Irrtümer, Alltagsgeschichten und Special Moments. Und jetzt geht's los.
Hallo liebe Anna.
Hallo liebe Martina.
Und hallo an alle da draußen. Anna, wie du weißt, ich bin ja gerade privat am Sanieren bei mir zu Hause. Und da bin ich drauf gestoßen, es gibt heuer wieder einen Handwerkerbonus in Österreich. Und das hat mich auf eine Idee gebracht für unseren Podcast, weil ich denke, wir sollten auch mal intensiver drüber reden, über Überschneidungen, Zusammenarbeit, aber auch vielleicht Konflikte zwischen Handwerk und Restaurierung. Weil ja ganz weit zurückdenkend die Restaurierung, früher waren sie Handwerker, früher gab es keine Restauratoren, also Handwerker haben restauriert. Heute arbeiten wir eng mit dem Handwerk zusammen in vielen Projekten, haben auch in der Ausbildung diverse Handwerkstechniken, über die wir mehr lernen, brauchen auch das Wissen, also dieses Wissen um Technologien und Handwerk für unsere Arbeit. Ja, aber es tauchen halt auch immer wieder Konflikte auf, speziell in der Praxis dann. Wer macht jetzt was? Ist das jetzt eine Arbeit eines Restaurators? Ist es die Arbeit eines Handwerkers? Ich denke, wir sollten uns ein paar Folgen jetzt dem Thema Handwerk und Restaurierung widmen. Was denkst du?
Ja, das finde ich eine gute Idee. Das ist ein wichtiges Thema. Ich finde, das ist auch ein großes Thema. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, wenn wir das in den weiteren Folgen bearbeiten werden. Es ist auch ganz spannend, das Bundesdenkmalamt hat dieses Jahr Handwerk auch zum Jahresmotto gemacht.
Echt? Davon habe ich überhaupt nichts mitbekommen, obwohl ich eigentlich regelmäßig auf die Homepage oder ich versuche regelmäßig auf die Homepage zu schauen und ich bin auch immer wieder bei den Veranstaltungen. Sehr merkwürdig.
Ja, gell? Weil, ich meine, wir waren gemeinsam auch bei verschiedenen Veranstaltungen und in letzter Zeit wirklich häufiger. Also es wurde auch gar nicht beworben oder ich habe es irgendwie überhaupt nicht mitbekommen. Und auf der Homepage steht es aber jetzt, Handwerk gedacht, gemacht, heißt das Motto oder halt eben dieser Schwerpunkt. Und da wird das ganze Jahr über werden einfach Infokampagnen und Veranstaltungen und Workshops geben. Und auch ein recht bekannter Kunsthistoriker in der Restaurierung wird auch österreichweit verschiedenste Gespräche, denke ich, mit Handwerkern oder mit den einzelnen Landeskonservatoren führen. Also ich glaube, da entstehen sehr interessante Gespräche. Ich werde auf jeden Fall auf den Laufenden bleiben. Aber wie du schon vorher gemeint hast, es gibt sehr viele Berührungspunkte zwischen Restaurierung und Handwerk. Und ich finde, da können wir eigentlich schon bei unserer Ausbildung beginnen. Und da ist es eben wichtig zu wissen, dass es die akademische Restaurierung jetzt noch nicht so lange gibt. Also die akademische Restaurierung im Bereich Gemälde gibt es ja schon seit Mitte des letzten Jahrhunderts, also doch schon ein Weilchen. Erst die Textil- und Steinrestaurierung ist auf der Angewandten erst in den letzten, also vor 25 Jahren dazugekommen. Also noch ein sehr junger Bereich und davor haben halt einfach zuerst Denkmalpfleger und Kunsthistoriker sich Gedanken gemacht über die Erhaltung von Kunst und Kulturgut und restauriert haben es dann die Handwerker. Und erst jetzt quasi mit der akademischen Ausbildung von Restaurierung in den einzelnen Fachbereichen gibt es halt viel mehr diese Aufdröselung zwischen, okay, was wird einem Restaurator übergeben und was wird einem Handwerker übergeben.
Genau, und man muss ja auch einfach festhalten, wir als Restauratoren, wir sind keine Handwerker, wir haben nicht die Ausbildung, aber umgekehrt ist es auch so, dass Handwerker keine Restauratoren sind. Da sind sich vielleicht nicht alle Kollegen, sei es jetzt Restaurierung oder Handwerk, immer ganz klar darüber, aber ich glaube, es ist schon wichtig, sich dessen bewusst zu sein und gleichzeitig aber auch das Wissen zu haben, dass man sich gegenseitig benötigt und dass nur wirklich gute Zusammenarbeit und Absprache zielführend bei einer Restaurierung sind und bei der Erhaltung von Kulturgut. Ich glaube, das Bundesdenkmalamt hat auch das Jahresmotto Handwerk gewählt, einfach um wieder Handwerk ein bisschen mehr in Erinnerung zu rufen. Es gibt wie überall auf der Welt die Gefahr des Aussterbens, speziell in Europa, Osteuropa ist es vielleicht noch mehr vorhanden, aber in den ganzen westlichen europäischen Ländern haben wirklich viele zu kämpfen damit, dass das Handwerk ja nicht mehr so interessant ist für die junge Generation, niemand mehr eine handwerkliche Ausbildung machen will und das einfach verloren geht. Aber speziell in der Baudenkmalpflege gibt es viele Bereiche, wo es wichtig ist. Also dieses Wissen um Handwerkstechniken ist halt einfach relevant, um das Baudenkmal zu verstehen, um es auch warten zu können. Es gibt speziell Denkmale, die noch in oder Bauten, die genutzt werden, haben verschiedene Wartungsbereiche, die regelmäßig, wenn möglich, in traditionellen Handwerkstechniken wieder ausgebessert werden sollten, eben Sockelzonen etc. Und deshalb glaube ich, das Bundesdenkmalamt legt da immer wieder einen Schwerpunkt auch drauf, auch diese Vernetzung herzustellen zwischen Restaurierung und Handwerk. Die Kartause Mauerbach, das Weiter- und Fortbildungszentrum des BDA, ist da sehr engagiert, bietet auch immer wieder Kurse an. Aber ja, um es nochmal zu betonen, Restaurierung ist für mich eine wissenschaftliche Disziplin, die aber handwerkliches Können oder vielleicht auch künstlerisches Können in gewisser Weise benötigt, damit wir eben arbeiten können, weil Restaurierung ist nicht nur Kopfarbeit. Es funktioniert nicht, wenn wir das Objekt anschauen, niederstarren und es wird restauriert. Nein, man muss halt Hand anlegen.
Es ist auch wichtig, in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass wir auf der Universität von Anfang an Originalen arbeiten. Und da ist es natürlich sehr wichtig, wie wir es in den vergangenen Folgen auch immer wieder ein bisschen erwähnt haben, bei der Bestands- und Zustandsaufnahme die Materialität und die Technologie zu verstehen. Wie ist dieses Objekt gemacht? Mit welchen Materialien, mit welcher Technik? Wie sind die einzelnen Arbeitsschritte? Deswegen gibt es auch auf unserer Universität immer wieder Lehrveranstaltungen zu historischen Techniken. Und da muss ich aber auch ganz deutlich betonen, dass das wirklich einen Einblick in eine historische Technik gibt. Also das ist eine geblockte Woche, wo man dann in den verschiedensten Bereichen arbeitet. Also wir haben einen Vergolderkurs, Stuckmarmorkurs, Goldschmiede, Kunst, Formenbau und Kopienherstellung, Modellieren, Emailarbeiten. Also je nach Fachbereich gibt es da verschiedenste Schwerpunkte. Und in einer Woche, das ist halt eine sehr kurze Zeit, kann man einfach mal einen Einblick gewinnen und dann ist es eigentlich eben selbst überlassen, in Form eines Selbststudiums dieses Wissen zu vertiefen und einfach selber zu probieren. Und deswegen, nur weil wir eben jetzt zum Beispiel einen Modellierkurs besucht haben, sind wir natürlich keine Bildhauer. Also wenn ich jetzt eine Skulptur habe, wo jetzt eine Hand abgebrochen ist, dann würde ich es mir nie anmaßen zu sagen, dass ich diese selber modellieren könnte. In diesem Fall frage ich dann einen Bildhauer, eine Bildhauerin und die haben mit ihrer Ausbildung natürlich viel die besseren Voraussetzungen, das bessere Wissen und können das auch viel besser umsetzen als ich jetzt zum Beispiel.
Schlagwort Interdisziplinarität. Das macht die Restaurierung aus, dass man eben verschiedene Disziplinen arbeiten zusammen. Aber weil du gerade die historischen Technologien gesagt hast, ich erinnere mich noch, die waren schon immer sehr begehrt im Studium. Also dieses Interesse an Handwerk ist schon da und ich habe es auch wahnsinnig gerne gemacht. Ich weiß, die Emailkurse waren immer so schnell ausgebucht, glaube ich. Aber auch Modellieren fand ich wirklich, wirklich einen spannenden Einblick und man da noch so ein bisschen ein Gespür bekommt, was das überhaupt alles für ein Wissen und eine jahrelange Übung braucht, um das wirklich so in so einer Perfektion machen zu können. Also auch die Wertschätzung steigt da wahnsinnig, finde ich, wenn man so eine Lehrveranstaltung besucht hat.
Ja, das war bei mir genauso. Also ich bin nach wie vor extrem begeistert von Vergoldungstechniken und Stuckmarmorherstellung. Aber was mir dazu noch einfällt, dass es eben ganz unterschiedliche Ansätze gibt, weil natürlich eine super Kombination wäre, wenn man halt von den traditionellen Handwerkstechniken schon gutes und breites Wissen dazu hat und das mit der Restaurierung verknüpft, ist natürlich super. Es gibt bei uns auf der Uni immer wieder Steinmetze oder Bildhauer, die halt dann noch zusätzlich ein Studium der Restaurierung machen. Das ist halt dann, sind umso mehr Gebiete abgedeckt. In anderen Ländern, wie zum Beispiel jetzt in Ungarn oder Tschechien, fällt mir jetzt ein, da ist das Studium der Konservierung und Restaurierung auch ganz anders aufgeteilt. Die haben in den ersten 3 Jahren wirklich nur Handwerkstechniken. Also da machen sie 1 Jahr lang nur Ikonenmalerei, 1 Jahr lang nur Modellieren, 1 Jahr lang nur Formen herstellen. dafür aber nur ein Jahr lang konservierungswissenschaftliches Arbeiten und Konservierungspraxis und im letzten Jahr suchen sie sich ein Diplom aus. Da fällt auch auf, dass in diesen Ländern die Ethik in der Restaurierung auch ganz woanders angesiedelt ist als bei uns zum Beispiel. Dort wird eher mehr darauf Wert gelegt, dass alles möglichst neu ausschaut und im neuen Glanz erstrahlt, dass viel rekonstruiert wird, dass da wird halt sehr auf Vollständigkeit geachtet, was bei uns zum Beispiel ganz anders ist. Aber eben, da gibt es unterschiedliche Wege, wie man Restaurierung und Handwerk gewichtet.
Stimmt, ja. Aber zurückkommen zu Österreich, was mir noch eingefallen ist, wo wir auch immer wieder eigentlich Berührungspunkte haben, ist mehr oder weniger bei jedem Projekt, was man macht, weil man sich ja im Rahmen der Bestands- und Zustandsaufnahme, wie du vorher gesagt hast, immer mit Material und Technologie beschäftigt. Das heißt, bei jedem Objekt beschäftige ich mich auch ein bisschen eben mit dem Handwerk, das dahinter steht, dass dieses, wie dieses Objekt erschaffen wurde oder dieses Baudenkmal. Und je nach Zeit, die mir zur Verfügung steht, kann ich mich da natürlich richtig hineintigern in die Sache. Und natürlich wäre es optimal, wenn man immer sehr, sehr viel Zeit hat, dass man vielleicht sogar Kopien herstellen kann, um einfach den Prozess, den handwerklichen Prozess oder die Technologie besser zu verstehen. Im Studium hat man manchmal die Möglichkeit, dass man sowas macht. Ich weiß, ein paar Kollegen von uns haben bei Projekten so Kopien hergestellt. Mir fällt jetzt aus dem Textilbereich, speziell bei Kostümrestaurierung, haben sie manchmal wirklich die Schnittmuster abgenommen und dann das Kostüm selber noch einmal sozusagen ja, kopiert. Aber ich glaube auch im Objektbereich gab es immer wieder Beispiele. Da war doch vor ein paar Jahren jemand, oder?
Ja, ich glaube, du meinst eine Kollegin, die hat mit mir gemeinsam diplomiert und die hat ein voll spannendes Objekt gehabt. Die hat so Musterkeramiktafeln gehabt von der Wiener Weltausstellung. Und ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich denke, dass der zweite Teil von dieser Musterplatte verloren gegangen ist. Und das war also eine reliefierte Keramik, verschiedenfarbig glasiert. Und für die Herstellung, weil eine Musterplatte ist ja vollständig, weil halt das der Sinn von dieser Platte ist, dass sie hergezeigt werden kann. Und deswegen war das Ziel, diese Platte wieder zu vervollständigen. Und da hat sie über das ganze Jahr hindurch verschiedenste Testreihen gemacht. Woraus besteht die Keramik? Welche genaue Zusammensetzung mit den Gewichtsanteilen? Bei wie viel Grad wurde es gebrannt? Wie viel Prozent Spund gibt es nach dem Brand? Wie setzt sich die Glasur genau zusammen? Also es war extrem aufwendig, aber sie hat dann eine super Kopie dann gemacht. Also es war wirklich sehr beeindruckend.
Ja, während meinem Studium hat sich es jetzt leider nicht ergeben, dass ich mal ja so eine Kopie herstellen musste, durfte, konnte. Aber wo ich auch sehr viel Handwerk gesehen und dadurch auch mehr verstanden habe, was das Kulturgut angeht, ist in Nepal. Dazu möchte ich dir gern mal mehr erzählen, weil dort einfach noch wirklich eine ganz andere gelebte Handwerkstradition vorhanden ist. Nicht vergleichbar mit uns, einfach anders, aber dazu erzähle ich dir dann mehr und was das für einen Einfluss für die Restaurierung in Nepal hat und was auch, denke ich, was wir uns nochmal im Detail anschauen sollten, worüber ich gern mit dir diskutieren würde, wäre das Thema Wertschätzung von Handwerk und Wertschätzung von Restaurierung, weil das hat sich ja auch enorm gewandelt. Früher war Handwerk das Allerwichtigste und Handwerker wurden gut bezahlt, Leute haben investiert in gutes Handwerk. Ja, heute ist es halt oft eine Kostensache. Also im Umfeld, wenn man sich umhört, die Leute sagen, Handwerker sind teurer, ich habe kein Geld, um mir einen Einbauschrank machen zu lassen. Jetzt ganz runtergebrochen auf das alltägliche Leben. Geschweige denn, wer wird noch auf die Idee kommen, dass er sich, ich weiß nicht, eine Stuckmarmoroberfläche machen lässt oder ein Gesims ziehen lässt oder irgendwelche Stuckverzierungen an der Decke machen lässt. Also es ist undenkbar eigentlich heutzutage, zumindest bei den Leuten, die ich so kenne.
Ja, vielleicht kann man sagen, dass irgendwie Auftraggeber und Aufgabenfelder von Handwerk oder im Handwerksbereich doch eine gewisse Umlagerung gefunden haben.
Ja, vielleicht. Wir sollten vielleicht auch einen Handwerker einladen oder eine Handwerkerin. Mal sehen, vielleicht finden wir jemanden. Aber natürlich, weil wir ja Restauratorinnen sind, werden wir auch ein bisschen mehr über die Zusammenarbeit zwischen Handwerk und Restaurierung sprechen. Ja, ich glaube, es werden ein paar spannende Folgen, ne? Diskussionsreich. Aber ich freue mich schon sehr drauf.
Ja, ich freue mich vor allem auf die Nepal-Folge, weil da ist die Martina unsere absolute Expertin. Und es ist unglaublich spannend. Also das wird eine super Folge werden. Hört unbedingt dann rein und bis zum nächsten Mal.
Bleibt nur noch eins zu sagen. Feedback und Anregungen sind erwünscht. Martina, wie kann man uns am besten erreichen?
Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal, liebe Anna.
Bis bald, liebe Martina.